habe die Menschen vor meinem inneren Auge, wo die Welt Kopf steht. Und dann dieses Lied, am Ende, wenn dann meine Zeit kommt, dann werden wir bei Gott sein. Und das ist also diese Hoffnung auf hin, die wir leben dürfen. Und auf diesen Gott, der diese Welt zu seinem guten Ziel führen wird. Und dass wir von Gott im Moment in diese aktuelle Situation, in diese Welt, in diese Stadt hineingestellt sind, um das zu proklamieren. Jesus wird wiederkommen. Wir gehen ihm entgegen und wir werden ihn ewig preisen. Und ich möchte in diesem Sinne nochmal beten auch. Das war jetzt nicht in meinem Konzept, aber das möchte ich einfach auch mit euch damit hineinnehmen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Herr dieser Welt bist. Und wir sehen im Moment so viele Krisenherde, wir sehen so viel Elend in dieser Welt, wir sehen so viel Mord und Totschlag, dass es uns fast die Kehle zuschnürt. Und wir sind so hilflos. Und wir wollen dich bitten, dass du kommst, Jesus. Am Ende der Offenbarung heißt es, dass Johannes der Seher gesagt hat, Herr, komm. Und das rufen wir. Wir rufen Jesus, komm in diese Welt. Und da, wo du uns gebrauchen willst, bitten wir dich, dass du uns zeigst, wo wir den Menschen in unserer Umgebung dienen können. Und wir beten für die Menschen, die im Moment unter diesem Druck leiden müssen, die Menschen verloren haben. Wir beten für die Menschen in Frankreich, wir beten für die Menschen in Afrika. Wir beten, Herr, dass du eingreifst und dass du tröstest. Du bist der Gott allen Trostes. Gott, und wir wissen, dass im Namen der Religion so viel Elend auf diese Welt gekommen ist, auch im Namen des Christentums. Und wir bitten dich, Herr, hab Erbarmen. Wir bitten dich, dass du Gnade schenkst, dass wir uns einander die Hand reichen können, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Meinungen haben, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, auch über Religion, dass wir Menschen des Friedens sein können. Dazu gib du uns Gnade. Amen. Wir sind ja in einer Predigtreihe, Ich einfach unverbesserlich. Da geht es ja darum, dass man manchmal so das Gefühl hat, ja, so bin ich nun mal. Und da kommt es dann auch vor, dass man im Laufe des Lebens so die ein oder andere Verletzung im Leben erlebt. Wir werden gekränkt, Menschen tun uns weh und unser Ich, unser Kern wird verletzt. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit weiter um? Viele Menschen leben einfach dann so weiter mit dieser Verletzung, mit dieser Kränkung und tun so, als wenn nichts wäre. Und ich glaube, dass wir an der Stelle wirklich häufig Dinge mit uns herumtragen, die unser Ich schwer machen, die es uns schwer machen, den nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen wollen wir heute über ein Thema nachdenken, vergeben und vergessen. Und ihr seht schon, es geht um ein Thema, das ein riesengroßes Fass ist. Also ich möchte das kurz andeuten, Vergebung im christlichen Bereich oder im Bereich der Kirche hat in erster Linie etwas mit der Vergebung zu tun, die wir als Christen empfangen. Jeder Christ ist ein Mensch, der innerlich am Kreuz gestanden hat und der gesagt hat, Gott, vergib mir, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Aber wir wollen heute auf zwei weitere Aspekte einen Blick werfen. Ich vergebe anderen und ich vergebe vielleicht auch mir selbst. Der erste Teil ist ein passiver. Wir empfangen Vergebung. Und wir wollen heute über den aktiveren Teil nachdenken. Aber da ich davon ausgehe, dass es hier Menschen gibt, die über diesen passiven Teil, also dieses Empfangen der Vergebung, vielleicht noch gar nichts gehört haben, möchte ich dazu einen ganz kurzen Exkurs vorausstellen. Und zwar Psalm 32, ein Psalm von David. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünden und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Das ist das, was im Alten Testament der König David über dieses passive Vergeben beschreibt. Das hat einen Schritt voraus, nämlich dass ich sage, ich erkenne, dass ich Sünder bin. Und das ist ja nun so ein Wort, was in unserer jetzigen Gesellschaft ganz, ganz problematisch ist. Sünder, wer will schon Sünder sein? Und das Wort Sünde ist häufig auch verkommen zu einem Wort, ja, ich habe da mal wieder gesündigt und ein bisschen Schokolade gegessen. Und es wird ganz häufig zu so einem Art moralischen Begriff. Also man hat irgendwas Falsches getan. Aber die Bibel, weil in der Bibel ist Sünde in erster Linie ein Beziehungsbegriff. Da geht es um eine Beziehung und zwar um die Beziehung zu Gott. Es gibt Menschen, die sind hochmoralisch, aber im biblischen Sinne sind sie Sünder. Das heißt, sie stehen nicht in Beziehung zu Gott. Und aus diesem Getrenntsein, wie das die Bibel nennt, Sünde, daraus folgen Taten, die Sünden. Und David sagt gewissermaßen, ich habe bekannt, dass ich von Gott getrennt war. Daraus habe ich Taten getan, die meine Seele schwer machen. Und ich habe sie mit mir herumgetragen. Ich bin innerlich vertrocknet. Meine Kraft ist dahin geschwunden. Das ist die Folge von Sünde. Schlechte Gewissen. Und dann sagt David, ich habe es bekannt. Ich habe es in Gottes Gegenwart getragen und Gott um Vergebung gebeten. Und dann habe ich Vergebung empfangen. Das beschreibt die Bibel von vorne bis hinten in verschiedensten Dingen. Und wir könnten jetzt über Beichte was sagen und wir könnten über alles Mögliche sagen. Ich finde es nur wichtig, dem voraussetzen, der erste Schritt als Mensch in der Beziehung zu Gott ist passiv. Ich empfange Vergebung, also wenn es um Vergebung geht. Corrie ten Boom, von der wir nachher noch etwas hören werden, die hat den schönen Satz geprägt, wenn wir Gott unsere Schuld bringen, dann nimmt er sie und versenkt sie im Meer, da wo es am tiefsten ist. Und am Ufer stellt er ein Schild auf, wo drauf steht, Angeln verboten. In die tiefsten Tiefen des Meeres, da hat Gott deine und meine Sünden hingeworfen, wenn du sie ihm bekannt hast. Vergebung ist zuerst empfangene Vergebung. Heute soll es aber eher um den aktiveren Teil gehen. Also da, wo mein Ich wieder, das vielleicht auch schon lange, lange Christ ist, aber trotzdem verletzt ist, wo ich Dinge mit mir herumtrage, mit mir rumschleppe, wo ich wieder frei werden kann, wo mein Ich wieder verändert werden kann. Viele Menschen, die uns im Leben verletzen können. In meinem Leben zum Beispiel war mir gar nicht so bewusst. Ich habe mich immer gedacht, ja, so Verletzung, ja, hier und da mal. Aber als ich mich mit dem Thema wieder neu auseinandergesetzt habe, habe ich an einen Lehrer gedacht, der mir als in der 8. Klasse gesagt hat, Jan, du bist doch so dumm, du kannst doch nicht mal lesen. Mein Problem war nämlich immer, ich habe das schon mal berichtet, wenn ich laut etwas vorlesen musste, dann war das immer Bandsalat, da war ich so nervös und dann wurde das alles durcheinander. Die Buchstaben sind quasi so mir zwischen den Fingern zerronnen. Ich konnte keinen vernünftigen Satz mehr sagen und er hat mich da so fertig gemacht vor der ganzen Klasse. Ich habe mich so dermaßen geschämt. Das ist mir nachher in der Ausbildung, nach dem Abitur, immer noch schwer gefallen. Als ich in der Bankausbildung war, ist mir schwer gefallen, öffentlich einen Text vorzulesen, um mich vor Leute hinzustellen. Und ich habe immer im Hinterkopf gedacht, Jan, du bist doch so dumm. Du bist doch so dumm. Ich habe meine Abitur geschafft, ich habe meine Ausbildung gemacht, alles diese Dinge. Und trotzdem, du bist doch so dumm, du bist doch so dumm. Das sind Menschen, die einen verletzen. Und aus Gesprächen in Gefängnissen zum Beispiel, die krasseste Geschichte von einem Mann, der mit 17 Jahren einen anderen Menschen so krankenhausreif geschlagen hat, dass er dauernde Schäden getragen hat. Der hat sich bekehrt und dann sitzt bei mir in der Seelsorge und sagt, Jan, als Dreijähriger hat mein Vater mich vergewaltigt. Ich bin an dem Tag ungefähr 100 Kilometer von dem Gefängnis wieder nach Hause gefahren und ich habe die ganze Zeit geheult. Ich habe gedacht, Gott, wie kann das sein? Dieser Mensch hat mit 17 einen anderen so krankenhausreif geschlagen. Aber er ist als Dreijähriger von seinem eigenen Vater, der ihn hätte beschützen sollen, der sich hätte vor ihn stellen müssen, hat ihn vergewaltigt. Ich habe meine Eltern angerufen, ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Aber in diesem Moment dann auch wieder zu merken, die Kraft der Vergebung, die Power des Evangeliums selber zu erleben wieder auch und das dann auch wieder mit hineinzunehmen in solche Situationen. Darum soll es heute gehen. Diese Verletzungen, die zerstören Beziehungen in meiner Familie, in deiner Familie vielleicht, die zerstören Beziehungen zwischen Freundschaften, die zerstören Beziehungen in der Gemeinde. Da sollte vielleicht auch der Pastor nicht der gesetzliche Typ sein, der Kontrolle über mein Leben ausfüllt oder der mich irgendwie fertig macht. sondern ein Hirte sein. Vielleicht haben der eine oder andere solche Erfahrungen mal gemacht. Mit geistlichem Missbrauch. Wo man enttäuscht ist von der Ältestenschaft. Wo man sagt, die da vorne, die da oben. Und eigentlich sind wir verletzt. Wo das zwischen den Denominationen, zwischen den christlichen Denominationen zu unfassbaren Gräben geführt hat. Es gibt die tolle Geschichte von einer Frau, die in San Francisco auf der großen Golden Gate Bridge steht und ziemlich verzweifelt aussieht. Und dann kommt ein Mann zu ihr und dann hat er sie gefragt, wie es ihr geht und hat sie dann ihr dann gesagt, dass Gott sie liebt. Und die Frau ist ganz berührt und sagt, boah, bist du Christ oder bist du Jude oder Hindu? Was bist du? Und sie sagt, ich bin Christ. Und dann fängt der Mann an, sie zu fragen. Ah, Christ bist du also. Ich auch. Was für ein Christ bist du denn? Evangelisch oder katholisch? Ich bin evangelisch. Ah, ich auch. Welche Denomination? Ich bin Baptist. Ich auch. Nordbaptist oder Südbaptist? Ich bin Nordbaptist. Ich auch. Das ist ja ein Wunder. Konservativ oder liberal? Ich bin konservativer Baptist. Von den Nordstaaten-Baptisten. Unglaublich, ich auch. Konservativ, fundamentalistisch in dem Gebiet der großen Seen oder konservativ, fundamentalistisch aus dem Gebiet im Osten. Ich komme von den großen Seen. Das ist ja ein Wunder. Wir sind beide ganz begeistert. Konservativ, fundamentalistische Nordbaptisten aus dem Gebiet der großen Seen, die dem Konzil von 1878 folgen oder konservativ-fundamentalistische Nordbaptisten aus dem Gebiet der großen Seen, die dem Konzil von 1912 folgen. Ich gehöre zu den konservativ-fundamentalistischen Nordbaptisten aus dem Gebiet der großen Seen, die dem Konzil von 1912 folgen. Ihm fällt alles aus dem Gesicht. Er sagt, du Ketzer, und schmeißt sie von der Brücke runter. So weit können die Gräben gehen. Gut, das ist jetzt ein amerikanischer Witz, aber ich fand ihn so super und als Baptist darf ich das auch sagen. Aber das ist doch unglaublich, dass zwischen den Religionen solche Gräben entstehen. Da ist man verletzt von den Besserwissereien. Und mir geht es darum, dass wir einen Blick dafür bekommen, dass das, was andere Menschen in unserem Leben getan haben, was zu Bitterkeit führt, Verletzungen, die unvergeben sind, haben nämlich eine Folge, dass in unserem Herzen eine bittere Wurzel entsteht, so sagt es die Bibel. Hebräer 12, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil aufrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Also das, was in deinem Herzen entstehen kann, an bitterer Wurzel, an Unkraut, das ist ja so ein schönes botanisches Bild, da kann dich und dadurch auch deine Familie, deine Gemeinde negativ beeinflussen. Ganze Familien und Gemeinden können von der Wurzel der Bitterkeit in Mitleidenschaft gezogen werden. Und ihr Lieben, wir als Gemeinde, wir sind gerade in einem Prozess, wo wir uns die Frage stellen, was hat Gott mit dieser Stadt vor und wo will er uns gebrauchen? Wir werden am 28. Februar das nächste Seminar haben, wozu wir jeden einladen, mit einem Pastor, der uns begleitet, auf dem Weg hin zu einer gesellschaftsrelevanten Gemeinde. Und wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die die frohe Botschaft des Evangeliums in diese Stadt hineinträgt, ist das heute ein wichtiges Thema. Martin Schanowski sagt, hier liegt ein wichtiger Schlüssel für das Leben bzw. das Sterben unserer Gemeinden. Vergeben und vergessen können. Wir wollen die Welt zum Kreuz rufen. Wie wollen wir die Welt zum Kreuz rufen, wenn die Menschen uns dort nicht stehen sehen? Nicht nur in der Abendmahlsfeier am Sonntagsmorgen. Wie wollen wir zum Thron der Gnade gehen, wenn wir das bürgerliche Gesetzbuch doch so fest umklammert haben? Wie wollen wir Gnade empfangen, wenn wir Recht behalten wollen? Ihr Lieben, es geht darum, dass die größte Botschaft, nämlich dass Gott uns vergeben hat, in unserem eigenen Leben, auch in unserem Leben als Gemeinde, wirksam werden muss, damit wir nicht Zeug erzählen, was man in unserem eigenen Leben nicht hört und sieht. Ich komme zu Jesus. Jesus hat uns ein wunderbares Gebot, ein wunderbares Gebet mitgegeben. Und ich habe es mal hier aus dem Matthäus-Evangelium euch mitgebracht. Da heißt es in Matthäus 6, Vers 9 bis 15: So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf Erden, genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgehen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Das sind richtig harte Worte, finde ich. Wenn du jetzt da sitzt und verletzt bist und sagst, nein, ich kann nicht vergeben, ich will das vielleicht auch nicht, dann ist es vielleicht ziemlich harter Tobak, so etwas zu hören. Und deswegen ist mir wichtig, das möglichst präzise auseinanderzupulen: Was ist überhaupt Vergebung? Was ist Vergebung im biblischen Sinne? Vergeben heißt nicht vergessen. Vergeben heißt nicht vergessen, sondern vergeben ist eine Entscheidung. Ist auch nicht ein Prozess, sondern das ist eine Entscheidung, eine Willensentscheidung. Ich will vergeben. Ja, es ist nicht einfach zu vergeben. Das ist eine ganz schwere Entscheidung. C.S. Lewis hat mal gesagt, jemand sagt, dass Vergebung eine tolle Idee ist, bis er jemandem etwas zu vergeben hat. Wir wissen, es ist eine sehr schwere Entscheidung. Ich muss mich innerlich mit dem Täter auseinandersetzen. Ich muss diese negativen Emotionen für einen Moment aushalten. Vergeben heißt, den Groll loszulassen. Darum geht's. Es geht, bei diesem ganzen Thema geht es nicht darum, dass du eine Leistung vollbringen musst in erster Linie, sondern es geht darum, dass dein Herz frei wird, dass du wieder gesund wirst, dass du wieder beziehungsfähig wirst. Darum geht es. Vergeben heißt, zu sagen, ja, du hast wirklich etwas getan, was mich gekränkt hat. Es tut mir wirklich weh, aber ich werde es dir nicht mehr vorhalten, und alles zwischen uns beiden ist bereinigt. Wer vergibt, der begibt sich aus der Opferrolle heraus und wird wieder handlungsfähig. Der Täter hat keine Macht mehr über dich. Darum geht es. Gott geht es darum, dass du von der Vergangenheit befreit wirst. Von dem, was mein Lehrer mir da reingedrückt hat. Dass ich mich freischwimmen kann und die Vergangenheit mich nicht immer wieder einholt. Wir denken ja so manchmal Auge um Auge, Zahn um Zahn, das sei so, so toll. Ich habe einen Fußballkollegen gehabt, der kam aus Albanien. Ich war rechter Stürmer, er war linker Stürmer. Wir waren ein Dream Team. Wir haben da vorne die Bälle reingezockt ohne Ende in der A-Jugend. Er kam aus Albanien und hat die falsche Frau geschwängert. Und eines Tages kriege ich einen Anruf von meinem Freund, der beim Rettungsdienst arbeitet. Weißt du, Jan, Balram ist tot. Ehrenmord. Abgeknallt. Mein Freund ist tot. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Miroslav Volf, der große Theologe aus Amerika, der hat mal gesagt, die Rache sagt ja nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern die Rache sagt, wenn du mir ein Auge nimmst, wenn du mir einen Zahn nimmst, schlage ich dir den Kopf ein. Das ist das Problem von Rache. Und darauf zu verzichten, im Angesicht Gottes zu sagen, Gott, du bist ein Gott, der mit diesen Menschen eines Tages abrechnen wird, aber ich will ihn loslassen, in deine Hand. Vergeben bedeutet nicht zu sagen, alles ist gut gewesen, sondern vergeben bedeutet, den Täter, dem größten Richter in diesem Universum zu übergeben und auf sein gerechtes Gericht zu warten und das auszuhalten für einen Moment vielleicht. Die Motivation bei Vergebung kommt immer auch aus einem Wunsch nach Heilung und nach Entlastung. Wenn du dich nach Heilung und nach Entlastung für dein Herz sehnst, dann könnte es sein, dass Vergebung für dich dran ist. Und dafür brauchst du nicht einmal den Täter. Das ist ganz egal, vielleicht ist er schon gar nicht mehr lebendig. Vielleicht war es in deiner Vergangenheit irgendwann ganz früher mal. Du brauchst für die Vergebung den Täter überhaupt nicht. Ich rede nicht über Versöhnung. Versöhnung ist wieder ein Schritt weiter. Versöhnung wäre der Moment, wo ihr euch wieder die Hand geben könnt und sagen könnt, es ist alles okay. Vergebung ist ein Schritt vorher. Versöhnung kann funktionieren, funktioniert nicht immer, weil dazu braucht es zwei. Vergeben, da geht es um dein Herz. Es geht darum, dass du befreit in die Zukunft gehen kannst. Darauf kommt es an. Dann möchte ich mit euch darüber nachdenken, wem muss ich denn vergeben? Das möchte ich mal hier mit, ihr habt wahrscheinlich schon gedacht, wofür hat er die Stühle hier vorne? Wer ist denn der andere Mensch, der auf deiner Anklagebank sitzt? Die Eltern vielleicht, ganz oft die Eltern. Habt ihr gewusst, dass Eltern nicht perfekt sind? Eltern machen Fehler. Eltern haben selber häufig so einen hohen Anspruch. Ich habe gehört, jetzt in München gibt es Kindergärten, wo kleine Knirpse, die so alt sind wie mein Vierjähriger, Chinesisch lernen. Warum machen die das? Weil die wollen, dass ihre Kinder die Besten sind. Die wollen, dass die Kinder nachher eine Elite mit dabei ist. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich will damit sagen, Eltern haben manchmal unfassbare Erwartungen und denen kann man als Kind vielleicht gar nicht gerecht werden. Und man trägt die Geschichten der Familie mit sich herum. Man hat den Vater und die Mutter noch im Nacken. Da ist vielleicht der Lehrer, wie ich das vorhin gesagt habe, oder der Gemeindepastor, der sich als gesetzlicher Tyrann oder als was weiß ich was herausstellt. Ich meine jetzt nicht die Geschichte dieser Gemeinde, bitte versteht mich. Ich meine, es gibt Leute, die hier zusammenkommen aus verschiedenen Konstellationen. Ich will jetzt hier gar keinen anklagen, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich habe in der Vorbereitung an einige geistliche Leiter gedacht in meinem Leben, wo ich gedacht habe, wow, das war nicht toll. Wer könnte da noch sitzen da vorne auf deiner Anklagebank? Und jetzt wird's problematisch. Stell dir mal vor, hier sitzt Gott drauf. Das ist doch ein gotteslästerlicher Gedanke, oder? Bitterkeit gegen Gott ist viel verbreiteter, als viele Menschen glauben würden. Sie glauben, dass Gott nicht gerecht ist manchmal oder dass er Gott sie im Stich gelassen hat oder dass Gott ein Gebet nicht beantwortet hat. Könnt ihr euch vorstellen, dass es so etwas hier gibt? Die vielen unbeantworteten Gebete. Gott, wo warst du denn? Gott, warum hast du das denn zugelassen? Ich fand diesen Gedanken am Anfang sehr problematisch. Und als ich in dieser Woche an diesem Punkt gewesen bin, habe ich einen Moment gehabt, wo ich wieder einen Schritt weiter gekommen bin. Neil Anderson schreibt, Satan will uns gegen Gott aufbringen, indem er uns Gedanken gibt, die sich ihm widersetzen. Diese täuschenden Gedanken kommen oft in der ersten Person Singular daher. Ich bin nicht geliebt. Gott liebt mich nicht. Er wird nichts unternehmen, um mir zu helfen. Ihr Lieben, Vergebung ist immer subjektiv. Da geht es nicht um Wahrheit. Es geht um meine Wahrheit. Es geht um deine Wahrheit. Es kann sein, dass du verletzt bist oder enttäuscht bist von Gott. Menschen vergeben anderen nicht immer das, was sie ihnen angetan haben. Es kann sein, dass Gott dir nichts angetan hat, aber trotzdem musst du Gott vielleicht vergeben, weil du enttäuscht bist. Die Menschen vergeben das, was ihnen ihrer Meinung nach die anderen angetan haben. Unsere Wahrnehmung entspricht aber nicht immer der Wirklichkeit. Lehrer unter uns kennen vielleicht Paul Watzlawick. Dieser Mann hat mal ein tolles Beispiel genannt, wo das deutlich wird. Eine kleine Geschichte von Paul Watzlawick. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, aber nicht den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt dieser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht geben will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt. Und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm noch nichts angetan. Der bildet sich doch etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen will, ich gebe es ihm sofort. Und warum tut er das nicht? Und er geht weiter zur Tür des Nachbarn und die Gedanken gehen weiter. Wie kann man einem Mitmenschen so einen einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften das ganze Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet beim Nachbarn und öffnet. Noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit er diesem Mann entgegen, behalten Sie doch Ihren Hammer, Sie Rüpel. Diese Geschichte ist altbekannt für die Leute, die Pädagogik studiert haben oder so. Da wird das sicherlich mal vorgekommen sein. Ich finde das eine klasse Geschichte. Es kommt nicht immer auf Wirklichkeit an. Und wenn wir über Gott nachdenken, dann kann es sein, dass du dich von Gott verlassen gefühlt hast. Und das ist der Moment, wo du sagen kannst, Gott, in meinem Herzen ist eine Wurzel der Bitterkeit und ich möchte gewissermaßen dir vergeben. Darum ist es nicht gotteslästerlich, Gott zu vergeben, denn Bitterkeit beruht nicht auf der Wirklichkeit, sondern auf den Gedanken, die sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnen. Und wahre Gotteserkenntnis ist nur durch Jesus Christus, offenbart, wie er in der Heiligen Schrift beschrieben wird, möglich. Und wenn du denkst, Gott ist nicht für dich, dann schau auf Christus. So wie in der Bibel offenbart wird, dann kannst du sicher sein. Das ist die wahre Gotteserkenntnis, Jesus Christus. Ich will dich auf keinen anderen hinweisen, außer dem Namen, der über allen Namen ist, der höchste über allen Königen, ist Jesus Christus. Und was er über dich und mich gesagt hat, darauf kommt es an. Uwe Schäfer hat einmal gesagt, der Pastor aus dem BFP, ich lehne Schuldgefühle in meinem Leben ab. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Manchmal muss man sich vielleicht auch selbst vergeben. Wisst ihr was, als Pastor wird man ja hier und da mal kritisiert. Komm vor. Ja? Das ist auch nicht mal einfach, das auszuhalten. Gehört auch mit dazu. Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist, wenn man sich selbst anklagt? Ihr könnt euch nicht vorstellen, was man manchmal so innerlich so für Stimmen hört. Was für ein Versager man ist, wie unfähig man noch ist, wen man wieder alles nicht geschafft hat zu besuchen, wo man wieder schuldig geworden ist. Und dann fühlt man sich immer schwerer, immer schwerer. Und dann zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, Gott, ich nehme deine Vergebung für mich in Anspruch. Ich bin nicht perfekt. Ich schaffe es nicht, immer alles gut hinzukriegen, jedem gerecht zu werden. Aber ich will mir selbst vergeben, da wo ich berechtigt kritisiert werde vielleicht, wo ich sagen muss, ja, da bin ich jemandem etwas schuldig geworden. Das kann einen schon fertig machen. Und vielleicht hast du eigene Dinge in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, da habe ich so dermaßen versagt und ich muss erstmal eine Woche lang irgendwie, rede ich nicht mit Gott, eine Woche lang versuche ich ganz viel Bibel zu lesen oder sowas. Kennt ihr diese ganzen magischen Methoden? Wo man das Gefühl hat, man muss erstmal irgendetwas tun, um Gott wieder gefällig zu sein? Lass es. Uwe Schäfer hat gesagt, ich lehne Schuldgefühle in meinem Leben kategorisch ab. Dieser Satz hat mir mal sehr geholfen, schon lange Jahre her. Sage ich mir immer wieder mal. Wenn ich versagt habe, gehe ich sofort zum Kreuz. Wenn ich versagt habe, gehe ich sofort zu Jesus und sage, Jesus, vergib mir. Ich möchte nicht erstmal irgendetwas tun. Ich kann sowieso nichts tun, damit du mir vergeben kannst. Sondern Vergebung ist Gnade. Vergebung ist Geschenk. Wir kommen zu dem Punkt, wie vergebe ich? Paulus hat im Epheserbrief gesagt, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Im Kolosserbrief sagt das so, so zieht nun an als Auserwählte Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Hier wird Jesus als Beispiel für Vergebung hingestellt. Wie hat Jesus denn vergeben? Jesus hat vergeben ohne Bedingungen. Er hat nichts dafür verlangt. Er hat keine Gegenleistung verlangt. Und er hat keine Aufzeichnung gemacht über die Vergangenheit, über die Dinge, die du in der Vergangenheit falsch gemacht hast. Und hält sie dir immer wieder vor. Hier, aber da. Am 15. August 1985, Entschuldigung, so alt bin ich auch noch nicht, da hast du mal in der Schule irgendwas falsch gemacht oder sowas. Wie Gott mir, so ich dir, könnte man das Ganze auf einen kurzen Punkt bringen. Wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Lass uns doch mal so in der Gemeinde miteinander umgehen. Wie Gott mir, so ich dir. Nicht nur vergeben, sondern dienen, sondern lieben. Wie Gott mir, so ich dir. Weil in der Arbeit, in der Familie. Wie Gott mir, so ich dir, mit den anderen Menschen, die einen anderen Glauben haben. Radikal lieben. Radikal vergeben. Wie kann das praktisch geschehen? Ich glaube, dass es wichtig ist, sich erstmal vom Geist Gottes Menschen zeigen zu lassen oder Situationen zeigen zu lassen, wo jemand schuldig an einem geworden ist. Und auch diesen Schmerz, der damit verbunden ist. Das ist der schwerste Moment. Dieser innere Schmerz, diese Scham, dieses Gefühl, da hat mich jemand fertig gemacht. Es ist wichtig, dieses Gefühl auch für einen kleinen Moment zu erleben, weil man von Herzen vergeben muss. Vergebung ist eine schwere Entscheidung. Und es könnte sein, dass man das mit der Hilfe eines Seelsorgers mal machen muss. Aber das ist der grundsätzlich sind das die Schritte. Ich hole mir diese Menschen vor mein inneres Auge. Diese Schmerzen auch. Und dann gehe ich in die Gegenwart Gottes und sage, Jesus, ich will vergeben. Herr, ich vergebe meinem Vater oder ich vergebe meiner Mutter, ich vergebe meinem Lehrer. Ich habe mich so gedemütigt gefühlt. Und ich lasse diesen Gedanken an Rache, lasse ich am Kreuz. Neil Anderson hat gesagt, ohne das Kreuz wäre es moralisch gesehen ein Skandal, anderen zu vergeben. Das Kreuz zeigt jedoch den Preis der Vergebung, sowie den Schmerz, die Strafe für die Sühne eines anderen auf sich zu nehmen. Am Kreuz starb Jesus für die Sünden der ganzen Welt. Er bezahlte den Preis für meine Sünden, ihre Sünden und alle Sünden, die andere an anderen Menschen begangen haben. Wo ist Gerechtigkeit? Da. Da ist Gerechtigkeit. Gott für uns. Da ist Gerechtigkeit. Die krasseste Geschichte von Vergebung, ich habe sie vor 1,5 Jahren, ich habe extra mal nachgeschaut, weil ich auch nicht langweile mit Geschichten jede Woche, aber habe ich eine Geschichte schon mal erzählt, die mich in puncto Vergebung am meisten berührt hat. Und das ist die Geschichte von Corrie ten Boom. Ich habe sie vorhin schon zitiert. Sie ist 1944 ins KZ gekommen, hat in Amsterdam gelebt, mit ihrer Schwester zusammen. Und ihre Schwester ist im KZ gestorben. Elendig, verhungert und ist dann krank geworden. Und Corrie kommt dann aus dem KZ frei und als Niederländerin ist sie 1947 zu einem Vortrag in München in einer Kirche gekommen und sie hat dort gesprochen. Sie hat von der vergebenen Liebe Gottes gesprochen. Das habe ich ja gerade zitiert. Gott vergibt uns unsere Schuld. Alles, was wir falsch gemacht haben. Und am Ende dieses Vortrags in einer Kirche in München bahnt sich ein Mann einen Weg zu ihr. Im ersten Augenblick sah ich den Überzieher und den braunen Hut. Im nächsten Moment die blaue Uniform, die Schildmütze und darauf den toten Kopf mit den gekreuzten Knochen. Sie erinnert sich an den Mann, der ihr Aufseher gewesen war im KZ. Der Der Mann, der mitverantwortlich war für den Tod ihrer Schwester. Dieser Mann war Christ geworden und stand jetzt vor ihr und sagte: Ich weiß, dass Gott mir alle Grausamkeiten, die ich dort begangen habe, vergeben hat. Aber ich möchte das gerne auch aus Ihrem Mund hören. Fräulein, können Sie mir vergeben? Und dann beschreibt Corrie ten Boom diesen inneren Kampf, wie ihr das Blut in den Adern gefriert. Und sie schreibt: Mit der Botschaft, dass Gott vergibt, ist eine Bedingung verknüpft, dass wir denen vergeben, die uns verletzt haben. Wir haben diesen Vers vorhin angeschaut. Dieser Bibelvers ging ihr durchs Herz. Und sie schreibt: Ich stand da mit kaltem Herzen. Ich wusste aber, dass Vergebung kein Gefühl ist. Vergebung ist ein Willensakt. Und der Wille kann funktionieren, ohne Rücksicht auf die Temperatur des Herzens. Jesus, hilf mir. Das war ihr Gebet. Und sie schreibt: So legte ich hölzern, mechanisch meine Hand in die mir ausgestreckte Hand. Und als ich das tat, geschah etwas Unglaubliches. Der Strom begann in meiner Schulter, schoss durch meinen Arm und sprang auf unsere ineinander gelegten Hände über. Dann schien diese heilende Wärme mein ganzes Wesen zu erfüllen und Tränen standen mir in den Augen. Und sie sagte dann: Ich vergebe Ihnen von ganzem Herzen, Bruder. Ihr Lieben, das ist die Kraft der Vergebung, die ohne Jesus nicht möglich wäre. Ich bin am Ende und ich möchte euch einladen. Wir werden gleich noch zusammen im Lobpreis sein vor Gott. Und ich habe hier Steine drin in dieser Tafel, in diesem Teller hier. Steine. Die möchte ich ganz bewusst hier vorne hinstellen. Wenn du sagst, ich möchte jetzt für mich, jetzt gleich während der Lobpreiszeit, einen kleinen Schritt tun. Ich möchte hier einen Stein nehmen, ganz bewusst möchte ich diesen Schmerz und diese Person vor meinem inneren Auge haben. Und ich werde diese Schritte gehen. Ich werde zum Kreuz gehen und ich werde sie ablegen. Und werden sie Gott, da, wo ich Rachegefühle habe, da, wo ich jemanden am liebsten mal so richtig eine reindrücken möchte, wo ich mich rächen möchte, das lege ich hier ab bei dir, Jesus. Und wenn dir das jetzt während der Lobpreiszeit, ich habe keine Ahnung, was jetzt gleich passieren wird. Ihr habt absolute freie Hand, ihr dürft so lange Lobpreis machen, wie das jetzt nötig ist. Wenn es lange dauert, dann dauert es lange und sonst eben nicht. Wenn jemand sagt, das möchte ich nachher nach dem Gottesdienst machen, dürft ihr es auch machen. Das wird das sein, was wir der übernächste Schritt sein wird. Ihr dürft euch hier vorne symbolisch einen Stein nehmen und damit innerlich vor Jesus sagen: Diese Person bringe ich zu dir. Ich möchte dir aber auch die Chance geben und da möchte ich dich auf die Welcome Lounge verweisen. Wenn du hier bist und dieser erste Schritt für dich das erste ist, ich möchte dich einladen, dieses Gebet zu beten. Wenn du sagst, ich möchte überhaupt erstmal in meinem Herzen Vergebung erleben von Gott, das ist heute für mich dran, dann lade ich dich ein, dass du dieses Gebet gleich mit mir sprichst. Und das wird nicht irgendwie komisch oder sowas werden, sondern ich bitte euch jetzt einfach schon mal alle aufzustehen. Wir werden noch eine Zeit des Lobpreises haben, also indem wir vor Gott sind und Gott anbeten. Und wenn jemand sagt, ich bin mir sicher, dass ich mit Gott noch keine Beziehung habe, ich bin mir sicher, dass mir noch nicht vergeben ist und ich möchte gerne diesen passiven Teil erleben. Ich möchte, dass mir Gott vergibt, das Getrenntsein von ihm, die Taten, die daraus erfolgt sind, mein schlechtes Gewissen. Dann möchte ich dich einladen, dieses Gebet zu sprechen. Jesus, ich kehre um von meinen eigenen Wegen. Komm in mein Herz und ich will dich zu meinem Herrn und Retter machen. Amen. So einfaches Gebet. Ja? Ich bitte euch jetzt einfach, dass ihr eure Augen schließt. Und dann möchte ich fragen, ob jemand hier ist, der sagt, ich möchte das heute beten. Das ist heute mein Gebet. Und dann werden wir das gleich alle Gemeinde, als Gemeinde komplett zusammen beten. Es wird auch, du musst nicht hier nach vorne kommen, du kannst an deinem Platz. Dann bitte ich dich einfach, dass du deine Hand kurz hebst. Dankeschön, 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 Dankeschön. Und ich lade euch ein, dass ihr nachher, nach dem Gottesdienst, nach der Welcome Lounge, also in die Welcome Lounge noch kommt wo wir noch miteinander reden können, wo wir miteinander beten können und wo wir noch weitere Schritte miteinander besprechen können. Und es waren so viele Leute, dass ich nachher auch bitte, dass die Ältesten nachher mit in der Welcome Lounge sein werden. Und jetzt wollen wir gemeinsam beten. Jesus Christus, ich kehre um von meinen eigenen Wegen. Ich komme in mein Herz und ich bitte dich, und ich will dich zu meinem Herrn und Retter machen. Entschuldigung. Amen. Da war ich gerade etwas auf einer falschen Spur. Ihr Lieben, für wen das jetzt dran ist, diesen Schritt zu tun, hast du jetzt hier die Freiheit. Und schaut nicht darauf hin, was, wenn jemand die Tränen fließen. Das ist jetzt ein Moment zwischen dir und Gott. Dazu lade ich dich ein. Was passiert, weiß ich nicht. Aber es kann dein Moment sein. Amen.